Herzlich willkommen zum Rauszeit-Natur-Podcast, Klammer auf mit Hund, Klammerzug. Zug. Hallo Niklas.
Hallo. Kurz vielleicht, weil wir das jetzt nicht so ganz eingehalten haben, unser Versprechen von der Folge mit dem Springkraut und der Eichenschrecke.
Also du meinst, dass wir da über unsere Quartiererlebnisse mal
Ja,
sprechen?
genau, dafür müssen wir uns entschuldigen. Das haben wir bei der letzten Folge, die dann um Beringung ging und Schwebfliegen, haben wir das ein bisschen vergessen. Aber diese Folge kommt dann nach dieser Folge, weil die Tiere oder das Thema, was du vorbereitet hast, das wäre da nicht mehr so aktuell. Deswegen erst jetzt heute noch mal das und beim nächsten Mal geht es dann um Kartieren und einfach eigentlich mehr oder weniger Geschichten aus unserem Alltag und so. Genau.
Genau, also aus dem Quartieralltag.
Genau.
Niklas, was hast du mitgebracht heute? Ich bin neugierig.
Beim letzten Mal hatten wir ja, nee, beim vorletzten Mal bei der Eichenschrecke hatten wir ja schon die südliche Eichenschrecke, die aus dem Süden eingewandert ist.
Ja.
So. Jetzt habe ich heute eine Art mitgebracht, die ebenfalls aus dem Süden eingewandert ist, schon ein bisschen länger her. Und früher hat man die tatsächlich auch, also die war schon länger heimisch auch in Mitteleuropa, die hat sich aber in Mitteleuropa massiv ausgebreitet. Gerade so vor 50 Jahren war die echt nur an den Wärmeinseln zu finden. Ist eine sehr häufige Art, eine sehr große Art für ein Krabbeltier und kann man jetzt echt an vielen, vielen Stellen beobachten. Und sie ernährt sich gerne von Heuschrecken. Also sie teilt sich den Lebensraum mit Heuschrecken. Und frisst die super, super gerne. Hast du eine
Nee,
Idee?
gar keine Ahnung. Wirklich nicht.
Okay, es ist eine Spinne.
ekelhaft, aber okay.
Die Wespenspinne.
kenn ich.
Kennst du
Ja,
die?
sicher.
Kennst du die?
Ja, sicher.
Ja,
Aber nur,
die
weil ich weiß, wie sie
Wespenspinne.
aussieht. Ne? Also,
Ja.
weiß jetzt, ich habe jetzt kein tiefgehendes Wissen über die Wespenspinne, aber ich weiß, wovon du sprichst.
Ja, das brauchen wir hier auch gar
Ja.
nicht. Tiefgehendes
Wie
Wissen
gesagt, dafür sind wir
sagt,
hier nicht
ja.
da.
Also, ein bisschen Wissen geben wir natürlich mit, aber wir gehen jetzt nicht super in die Tiefe, weil es, glaube ich, auch für viele einfach zu langweilig
Ja.
wird. Magst du die Spinne mal kurz beschreiben? Wespenspinne ist der Name Programm?
Ja, die sieht aus wie eine Wespe. Von den Farben her.
Von den Farben
Ja.
her, genau. Also, der Hinterleib ist wie so. Ja,
Schwarz-gelb.
wie so ein kleiner, ja, wie so ein kleiner Tiger, wie so eine Tigerente
Ja.
gestreift.
Die T-Shirt-Enten
Und
Spinne.
knallegelb. Und man findet sie jetzt gerade im Spätsommer eigentlich so an jeder Stelle, die so ein bisschen trockener ist, so Trockenrasen. Der muss jetzt nicht hochwertig sein. Also es gibt die auch an jedem, also auf Verkehrsinseln und so, wenn die Hauptsache, wenn die schön trockenes Gras haben und so und viel Heuschrecken vor allen Dingen, das mag die ganz gerne. Also da, wo ihr vielleicht schon Heuschrecken suchen wart, da könnt ihr auch mal jetzt nach der Wespenspinne gucken. Das ist eine sehr, sehr große Spinnenart für deutsche Verhältnisse. Also da kann man sich schon mal erschrecken. Gerade mir, ich erschrecke mich immer noch, weil wenn ich beim Kartieren durchs hohe Gras gehe und so und auf einmal irgendwas auf der Hand spüre und da sitzt dann da so eine riesige Spinne, passiert mir das automatisch immer noch, dass ich mich erschrecke und die dann so von mir wegschleuder. Da komme ich nicht von weg. Dazu muss man vielleicht mal sagen, als Kind hatte ich tatsächlich Spinnenangst. Habe ich als Kind erfolgreich bekämpft, aber so dieser erste Impuls, wenn mich wirklich so eine große Spinne überrascht, ist kurz noch, kommt noch mal kurz hoch, aber ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Sind mir einfach zwei Beine zu viel, was soll ich sagen?
Wespenspinne, wie gesagt, sieht aus wie eine Wespe, ist relativ groß, hat relativ große und schöne Netze und man kann sie tatsächlich auch schon am Netz von anderen Spinnen unterscheiden. Weißt du wie?
Niklas, frag mich doch sowas nicht.
Ja, vielleicht weißt du das ja.
Nee.
Also, die haben in ihrem Netz häufig wie so ein Zickzackmuster. ein Gewebt.
Das ist ja völlig ungewöhnlich. Das habe ich ja noch nie bei einer Spinne gesehen.
Nee, also du musst es mal gucken. Also es ist, ne, du kennst normale Spinnennetz.
Ja.
Die sind ja so schön rund.
Warte, ich google das einfach mal parallel.
Du musst das mal googeln. Weil die haben so ein richtig schönes, rundes Spinnennetz. Und häufig über denen, also die Spinne sitzt also häufiger in der Mitte. Und dann geht wirklich von denen so ein Zickzack nach oben. Oder nach unten manchmal auch.
Ja, voll.
Und
ach, krass.
Ja, das sogenannte, ich kann es immer nicht ganz gut ausdrücken, das Stabiliment.
Stabiliment?
Heißt es, genau, Stabiliment.
Zum Stabilisieren?
Ja, sollte man meinen. Also ich habe dann mal ein bisschen recherchiert. Und es heißt so, weil man gedacht hat, es würde das Netz stabilisieren. Mhm. Ist es aber wohl nicht, weil das wohl auch fehlen kann. Das muss nicht immer von der Netzmitte ausgehen. Es ist teilweise auch komisch geformt. Es fehlt teilweise. Im Endeffekt habe ich nicht rausgefunden, wofür es überhaupt da ist. Weil das wohl auch stark von Umwelteinflüssen abhängt, ob dieses Stabiliment da ist oder nicht. Mhm. Fand es aber trotzdem ganz interessant, dass
das
man sich
das erstmal. Das ist ein Erkennungsmerkmal, ne?
Ja, da meine ich ja.
Ja, voll.
Hörst du mir denn nicht zu? Hab doch gesagt, man erkennt es daran.
Das stimmt.
Ja, das Stabiliment, wie du meintest, hat man früher gedacht, dient der Stabilisation. Die brauchen tatsächlich auch stabile Netze. A, wegen der Heuschrecken, die sie fangen, weil so ein Grashüpfer, ne, der hat ja schon manchmal so ein bisschen Power. Je nachdem vor allen Dingen, was für eine Art. Es gibt ja auch größere Arten, die durchaus fangen. Weißt du aber, was die für Wirbeltiere auch fangen können? Also die können tatsächlich Wirbeltiere fangen.
Alter.
Rat mal, also einfach so ins Blaue rein.
Wirbeltiere, kleine Wirbeltiere.
Ja.
Eine Spinne.
Ja. Es ist tatsächlich so, ich löse es direkt mal auf. Im Moment ist ja auch Babyzeit bei vielen Reptilien gerade so, und also es ist tatsächlich so, dass die Wespenspinne durchaus junge Zaunerdechsen,
nein,
aber auch junge Smaragderdechsen fangen kann.
Nein.
Also das habe ich selber schon gesehen bei Smaragderdechsen, die noch mal ein bisschen größer sind in Italien, dass die Wespenspinne da einfach ja so eine junge Smaragderdechse gefangen, getötet und eingesponnen hat. Also das funktioniert durchaus. Also die nehmen schon größere Nahrung.
Crazy.
Und jetzt vielleicht noch ein interessanter Fakt. Hast du eine Idee, warum die Wespenspinne so auffällig gefärbt ist? Also ich meine, so eine gelbe Tigerentenspinne fällt ja schon auf, oder?
Mhm. Also
passt zu dem Thema letztens mit den Schwebfliegen.
Ja, ich würde auch, also es wäre jetzt auch meine erste Idee gewesen, dass es Mimikry ist, damit die halt giftig aussieht.
Ja, genau.
Ja.
Ist es. Also es ist eine Form der Mimikry. Ja, ich habe gefunden, dass es die sogenannte batesische Mimikry ist.
Ach, Batesche.
Batesche, genau. Mhm. Wobei ich mich da frage, ob sie das wirklich ist. Also kurz, die Batesche ist so das Klassische, was man sich vorstellt. Also Signalfälschung im Endeffekt. Man täuscht vor, gefährlich zu sein, obwohl man es nicht ist. Die Frage ist jetzt aber, die Wespenspinne ist ja für kleinere Tiere auf jeden Fall auch nicht so ohne. Also die ist ja auch giftig.
Ist ja nicht jede Spinne eigentlich giftig?
Ja, eigentlich schon.
Eigentlich schon, ne?
Eigentlich schon. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so stimmt. Ich habe das jetzt auch nicht tiefergehend recherchiert, weil eigentlich wäre jetzt so nach meiner Logik einfach, nach meiner dummen Logik, die Spinne ist ja selber giftig und auch für kleinere Tiere vielleicht auch nicht so harmlos. Eine Wespe ist natürlich deutlich doller. Deswegen frage ich mich, ob das überhaupt so hinhaut.
Mhm.
Aber naja, das, was ich recherchiert habe, stand, dass es die Batesche Mimikry ist. Und somit täuscht sie vor, gefährlicher zu sein, als sie eigentlich ist.
Mhm, aber vielleicht halt für ihre Beute.
Ja, das kann sein. Macht das Sinn? Nein, das macht doch auch keinen Sinn. Das ist doch immer für den Beutegreifer, oder nicht?
Ja, stimmt. Aber vielleicht, wenn andere, ich könnte mir vorstellen, wenn es halt eine Täuschung ist, so hey, ich bin giftig, aber bin ich gar nicht, dass die sie fressen würden, dass die halt für die einfach auch nicht giftig ist.
Wahrscheinlich. Also für Vögel wird sie harmlos sein. Wahrscheinlich ist es deswegen
ja
dann die Beige. Ha, so wird ein Schuh draus.
Kennst du denn auch noch die andere Mimikrie?
Die Müllersche. Mhm. Und ich meine, das ist die, wenn eine weniger gefährlichere Art die gefährlichere Art nachmacht.
Mhm.
Und dann gibt's noch eine. Aber da komme ich jetzt nicht mehr.
Die kenne ich nicht. Ich kenne nur Beige und Müllersche Mimikrie. Mhm. Was du vielleicht meinst, ist noch die Mimese, aber das ist ja dann nicht Mimikrie.
Nee, ich meine nicht die Mimese. Oh, das ist jetzt schon viel zu lange her. Grundstudium, Biologie, vor
1000 Jahren. Hast du ein Beispiel für die Müllersche Mimikrie noch?
Gibt's schon, aber das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Also zum Beispiel bei Korallenottern.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Das ist das Standardbeispiel. Ja. So, da gibt es tatsächlich beides. Es ist ganz lustig, weil da gibt es Arten, die ungiftig sind.
Du musst einmal noch sagen, was die Korallenotter ist.
Genau, die Korallenotter ist ein kennt bestimmt jeder. Das ist so eine prima Beispiel für Giftschlangen. Das ist so eine rote, schwarz,
weiß,
gelb geringelte oder weiß geringelte, ja, genau, gelb oder weiß geringelte Schlange, die in Nord-, Mittel- und Südamerika vorkommt. Das ist eine Riesengattung. Also davon gibt's zig Arten, die alle auch sehr unterschiedlich aussehen, sich sehr unterschiedlich eingenischt haben. Also die nutzen viele verschiedene ökologische Nischen. Und da gibt es einerseits die Arten, die die Korallenottern nachahmen, sowas wie Milchschlangen, Dreiecksschlangen und sowas, also so.
Also die sehen dann quasi sehr giftig aus, sind
genau,
aber nicht.
Die sehen genauso aus, sind aber harmlos, haben überhaupt kein Gift. Ja. Und dann gibt es aber auch noch die Arten, die leicht giftig sind und aussehen wie die Korallenotter, aber eben nicht so giftig und dementsprechend häufiger auch harmloser für potenzielle Feinde. Und das wäre dann die Müllersche Mimikrie. Also wenn du was auf dem Kasten hast, aber nicht ganz so viel wie den du nachmachst, ja, dann ist das die Müllersche.
Ja, genau.
So, ganz blöd erklärt.
Kann
man sich jetzt drüber aufregen, wie ich es erklärt habe, aber im Endeffekt ist es im Kerne genau das.
Ja. Warum sollten wir die Wespenstimme oh Gott, was ist denn los? Warum sollten wir die Wespenspinne suchen gehen, Niklas? Warum ist die cool?
Ich fand's ganz spannend, weil es erstmal eine sehr, sehr große Spinne ist. Die sieht wunderschön aus. Also ich finde, die sieht wirklich toll aus, weil das Gelb von der so richtig leuchtend sein kann. Ist jetzt im Spätsommer super häufig zu finden. Und ist eine schöne Art, weil für ein Beispiel so, wie Klimawandel funktioniert. Die breitet sich momentan super viel aus. Also gerade hier Beispiel Bayern, vor 50 Jahren gab es die hier nur auf den Wärmeinseln.
Mhm.
Also wirklich in den warmen Tälern, die so trocken sind. Und mittlerweile gibt's die bei uns echt auch in jedem Moor. Also die ist in jedem Hochmoor, was eher so Kälte, ein kalter Lebensraum ist. Der hat so sein eigenes Klima. Ein Hochmoor zum Beispiel ist häufig echt so ein Kälteloch. Und trotzdem leben die da mittlerweile drin. Ja, die hat sich massiv ausgebreitet. Kann man momentan super gut finden. Vor allem die Weibchen.
Mhm.
Warum? Kannst du dir vorstellen, warum man vor allem die Weibchen findet? Was ist bei Spinnen ganz häufig der Fall?
Ja, die müssen sich ja auch kümmern, ne? Die müssen viel essen. Und deswegen müssen die voll oft in ihren Netzen hängen wahrscheinlich, ne? Um Beute zu machen, oder?
Ja. Und die Männchen sind bei ganz vielen Spinnenfamilien
tot.
Deutlich kleiner.
Also
tot auch. Tot auch und deutlich kleiner. Also dieses typische Zebra-Muster, dieses Tigerentenmuster, was man da von der so kennt, das sind alles Weibchen.
Ach, und die Männchen haben das nicht, oder was?
Die Männchen haben das auf jeden Fall nicht so. Die sehen sehr unscheinbar aus, sind deutlich kleiner. Die haben das auf jeden Fall nicht so doll. Klar, ne, wenn man deutlich kleiner ist, ist man nicht so auffällig und wird weniger gefressen, braucht vielleicht dieses Muster nicht so. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast, die Männchen werden ganz schnell und gerne vom Weibchen gefressen.
Schön.
Nach der Paarung natürlich.
Toll. Das hat man ja häufiger.
Jo.
Aber das ist ja auch so ein bisschen, die opfern sich ja quasi dafür, dass die kommende Mutter schon direkt was zu essen hat, oder?
Naja, also ich finde das immer sehr romantisiert. Also da ist nicht viel dran an so einem Kerlchen. dass wenn es wirklich auf dieses Kerlchen ankommt, dann muss man sagen, so, dann steht's schlecht um die Spinne, weil jeder Grashüpfer deutlich mehr Nahrung bietet als dieses klitzekleine Männchen.
Das muss ich echt mal recherchieren, warum sich das so crazy etabliert hat. Das ist ja häufig so einfach.
Ja, aber nicht immer.
Nee, nicht immer, aber häufig.
Ja.
Und da würde mich das mal interessieren, warum das so häufig der Fall ist. Das muss ja einen Sinn gehabt haben irgendwann mal.
Ja, stimmt. Kannst du mal, Energie sparen wahrscheinlich, ne? Ist kosteneffizient. Männchen sind ja meistens einfach nur Spermien.
Ja.
Die du brauchst, mehr nicht. Ja, es ist ja so. In der Biologie ist das so,
das stimmt.
Und
also genau. Nicht bei allen, ne? Aber gerade wenn wir beim Thema Spinnen oder Insekten sind, ist das häufig der Fall, ja.
Ja. Und ich fand es jetzt ganz spannend, weil die ist eine richtig schöne, große Spinne, die gut anzusehen ist. Für Spinnenphobiker vielleicht auch eine Herausforderung mal, sich an die ranzutasten.
Weil sie sieht wirklich giftig aus, ne?
Sie sieht wirklich richtig fies aus.
Das stimmt.
Und hat auch so dünne Beinchen und so. Und man kann die Augen ahnen, weil sie so groß ist. Und deswegen ist vielleicht auch für jemanden, der Spinnen nicht so mag, mal eine Herausforderung, um rauszugehen, um sich mal so eine Spinne anzugucken.
Auf jeden Fall.
Tipp dafür, vielleicht nicht ins Gras gehen, sondern von außen. Die ist tatsächlich auch
gut, dass wir die Leute vorher ins Gras geschickt haben, um die Heuschrecken zu suchen. Viel Spaß.
Man kann sie auf Verkehrsinseln finden oder auch echt so Grünstreifen um so Bäume, um so Stadtbäume. Da sind die manchmal auch drin. Also das ist eine Art, die komplett anspruchslos ist. Hauptsache, die hat genug zu fressen und ist schön warm. Der Rest ist der eigentlich egal. Und im Spätsommer einfach gut zu finden. Also kennt ihr irgendwo eine schöne Wiese, die so ein bisschen brachig ist, die vielleicht auf dem Hügel liegt, der südexponiert ist? Da findet ihr die bestimmt. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Und ja, dementsprechend fand ich das einfach eine gute Art für den Spätsommer. Spätsommer ist ja eh so Spinnenzeit. Gerade wenn man dann früh unterwegs ist, kann man die verschiedensten Spinnennetze in den Wiesen noch von Tau benetzt sehen und so. Also ich finde Spinnen immer ein ganz gutes Spätsommerthema. Ja. Und du hast auch ein gutes Spätsommerthema mitgebracht.
Ich habe ein tolles Spätsommerthema mitgebracht und auch Stichwort Klimawandel tatsächlich. Daraus übrigens ergibt sich auch das Thema für nächste Woche. Aber
nächste
das verrate
Woche
ich
labern
noch nicht.
Wir.
Ach ja,
nächste
ja,
Woche
ja, also
wir.
Wenn,
danach
wenn
die Woche.
Wir dann genau für danach die Woche, korrekt. Mein Thema hat sich daraus ergeben, dass ich einen Artikel gesehen habe, und zwar im WDR vom 20.08.2025. Und da geht es um ein Badeverbot im Esmecke Stausee, und zwar aufgrund von Blaualgen. Also der Esmecke Stausee ist im Hochsauerlandkreis, und da ist jetzt Badeverbot aufgrund von Blaualgen. Und das ist heute mein Thema. Die Blaualgen. Im Prinzip ist da schon das erste Missverständnis. Denn sie heißen zwar Blaualgen, sind aber keine Algen, sondern es handelt sich dabei um Cyanobakterien. Und ich habe keine Ahnung, warum die Blaualgen genannt werden. Weil ich finde die weder blau, noch sind es Algen. Oder findest du die blau, Niklas?
Ich muss gerade noch mal gucken.
Ich finde die halt sehr grün. Also wenn da so ein Teppich auf dem See ist, ist der halt eher grün. Aber gut.
Ja, das stimmt. Ja, finde ich auch.
Weil es gibt halt auch, ne? Es gibt ja die Grünalgen, es gibt Rotalgen, und warum die jetzt Blaualgen heißen, weiß ich auch nicht. Habe ich auch nicht recherchiert. Das ist auch nicht jetzt das Thema.
Übrigens ist das erste Bild, wenn man das googelt, jemand, der mit der Hand da reinpatscht.
Cool.
Kannst du gleich vielleicht mal erklären, warum das nicht so eine gute Idee ist?
Ja gut, ne, man braucht halt schon eine entsprechende Konzentration vom Blaualgen beziehungsweise von den Cyanobakterien. Aber ich könnte mir vorstellen, warum die vielleicht Blaualge heißen, weil die sind eben, also die können Photosynthese betreiben. Also diese Bakterien können Photosynthese betreiben, genauso wie die anderen Algen oder einzelligen Algen, die halt in Seen vorkommen. Und natürlich gibt's im See auch noch mehrzellige Algen, das sind diese riesigen großen, aber eben auch einzellige Algen und eben auch viele verschiedene Cyanobakterien, und einige davon sind eben auch toxisch. Ich würde jetzt ganz gerne einmal erzählen, wie es dazu kommt, dass sich die Cyanobakterien so ausbreiten können, weil alle anderen Informationen könnt ihr halt in jeglichen Artikeln finden Und auch in jeglichen YouTube-Videos zum Thema Hilfe, Blaualgen im See, was mache ich jetzt? Das heißt, wenn es darum geht, mit was können die, also die sind halt toxisch und ihr solltet eure Hunde da auf keinen Fall dann schwimmen lassen. Und
selber nicht drin schwimmen.
Genau, selber nicht drin schwimmen. Aber für Hunde und auch Kleinkinder kann es halt auch mal tödlich sein. Und es sind halt auch schon Hunde daran gestorben, wenn die da drin schwimmen waren. Und zwar nicht, weil die darin schwimmen waren, sondern weil die halt auch eben das Wasser schlucken. Und das ist halt einfach gefährlich. Und deswegen wird das immer im Auge behalten. Und es wird immer gemessen. Und ab einer bestimmten Konzentration wird es halt auch mit Warnungen versehen, dass man da eben nicht mehr baden darf und auch Hunde nicht drin schwimmen lassen darf und so weiter. Aber es geht jetzt gar nicht so darum, um die Information, die man so sonst überall bekommt, sondern um die Information, die man eben nicht so häufig bekommt. Das sind halt Sachen, die wir halt im Studium gemacht haben. Und ich dachte, das ist ja vielleicht mal ganz interessant, wieso sich diese Cyanobakterien überhaupt so ausbreiten können. Hast du da schon eine Idee, Niklas, wie das passiert?
Ja, jetzt muss ich kurz in meinem Hinterkopf kramen.
Lang ist es her.
Ja, das ist schon ziemlich lang her. So wie ich es im Kopf habe, ist es häufig in sauerstoffarmen Gewässern, oder?
Mit dem Sauerstoffanteil hat das weniger.
Nicht zu tun?
Also ja, weniger.
Okay. Ja, dann kriege ich es nicht mehr zusammen. Hat das mit dem
Nährstoffhaushalt
zu tun vom See?
Ganz genau, ganz genau.
Alles klar, dann hat das was damit zu tun, wenn ein See oder ein Gewässer zu viel Nährstoffe hat. Also sei es durch Überdüngung oder eben durch andere Sachen. Und wahrscheinlich dann durch Wärme, könnte ich mir aber auch schnell bedingt begünstigt es auch. Mhm. Weil klar, man mehr lernt in der Biologie beziehungsweise allgemeinen Naturwissenschaften, Reaktionen laufen bei einem Optimum von Temperatur. Und ich nehme an, dieses Bakterium läuft besser, wenn es ein bisschen wärmer ist, also teilt sich häufiger.
Ja.
Und dementsprechend vermehrt es sich einfach unter viel Nährstoff und viel Temperatur sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell und ist dann doof.
Ja.
Wäre so mein Tipp.
Ja. Aber jetzt gehen wir einmal rein. Man muss dazu sagen, ich habe meinen Bachelor an der Uni Köln gemacht und die Uni Köln Botanik unterscheidet sich von den anderen Biologiestudiengängen an anderen Orten. Deshalb, weil wir hatten damals noch eine riesige Algensammlung unter Herr Melkonian. Das war also Uni Köln ist quasi die Uni, wenn es um das Thema Algen geht. So. Und auch wenn das Cyanobakterium keine Alge ist, wie wir gerade gehört haben, betreibt sie trotzdem Photosynthese und war ein großer Teil von meinem Botanikstudium tatsächlich. Also von.
Weiß auch ein bisschen weird.
Ja, ganz ehrlich, also das ist wirklich crazy gewesen, weil ganz viele Unis hatten halt so coole Themen und wir haben uns halt immer irgendwelche Kackalgen angeguckt. Und ich bin ja eh nicht so der Botanik-Fan, was man vielleicht hier jetzt irgendwie nicht so raushört, weil ich habe hier einen ziemlich hohen Pflanzenanteil schon gehabt. Wir haben halt immer so unter Mikroskop, also meine Botanik war viel unter Mikroskop, sage ich mal. Wir sind halt nicht so rausgegangen und haben uns Bäume angeguckt, sondern es war halt irgendwie alles so klein, dass man das immer nur unter Mikroskop gucken konnte.
Muss aber sagen, ich finde das spannender als Arabidopsis in Düsseldorf.
Ja, das hattet ihr viel, ne?
Ja.
Ja, ja. Okay, also man kann grundsätzlich sagen, also erstmal alle Themen über Blaualgen und beziehungsweise Cyanobakterien in Süßgewässern, was da so toxisch ist und was man da beachten sollte, das kriegt ihr alles in irgendwelchen YouTube-Videos oder halt auch in dem WDR-Artikel, könnt ihr alles googeln. Jetzt geht's mehr darum.
Packen wir euch in die Shownotes.
Genau, den kann ich gerne mal verlinken. Jetzt geht's aber mehr darum, was man eben nicht so in den Artikeln findet. Wir gehen mal rein und zwar die Frage, warum passiert das überhaupt? Warum können sich die Cyanobakterien so crazy ausbreiten? Und zwar ist es so, im Wasser hat man halt Nährstoffe und einzellige Algen und auch das Cyanobakterium, die brauchen eben Nährstoffe. Und im Wasser ist das immer Stickstoff, Phosphat und Kalium. Die Leute, die jetzt einen Garten haben, die kennen das auch von ihrem Dünger. Auf dem Dünger steht halt immer NPK drauf, NPK, NPK-Dünger. Und im Dünger ist das Verhältnis von, also Stickstoff N, Phosphat P und Kalium K sehr ausgeglichen. Und im Wasser halt nicht so. Ne? Also da gibt es halt jetzt nicht so ein tolles Nährstoffverhältnis. Und im Wasser hat man halt immer Phosphat als limitierenden Faktor. Das heißt, die ganzen einzelligen Algen und auch das Cyanobakterium ernähren sich eben von Stickstoff, Phosphat und Kalium. Und wenn ihr euch jetzt mal so ein Balkendiagramm euch überlegt, dann haben wir halt Stickstoff, Phosphat und Kalium. Und Phosphat ist in sehr geringen Mengen da. Sprich, stellt euch jetzt mal vor, ihr würdet da so eine Linie reinziehen bis zum Phosphat. Und bis dahin können alle schön gleichzeitig wachsen. Aber wenn Phosphat eben aufgebraucht ist, also sprich, wir haben nur noch Stickstoff und Kalium, bringt uns das alles auch nichts mehr, weil wir brauchen ja trotzdem noch Phosphat zum Wachsen. Und dementsprechend ist Phosphat der limitierende Faktor. Was jetzt aber häufig der Fall ist, dass die Seen und Badeseen häufig in landwirtschaftlich geprägten Umgebungen vorkommen. Und in der Landwirtschaft wird eben gedüngt. Und wir haben ja eben gehört, im Dünger ist ja genau das Gleiche vorhanden. Stickstoff, Phosphat und Kalium. Was passiert jetzt also, wenn es zum Beispiel regnet, es wird ausgewaschen und die Gewässer werden quasi wirklich gedüngt? Dann haben wir einen hohen Nährstoffanteil im Wasser. Also wir haben wieder einen Eintrag von Stickstoff, Phosphat und Kalium. Und da klingelt gerade meine Uhr, mein Wecker. Dede, ich mach den mal eben aus, den Wecker. Jetzt hätten wir uns nämlich eigentlich getroffen. So, und das heißt, jetzt liegt halt ein anderes Verhältnis im Wasser vor von den Nährstoffen. Und zwar ist jetzt Stickstoff der limitierende Faktor. Das heißt, alle können jetzt nur noch bis zum Stickstoff wachsen. Also stellt euch wieder diese drei Balken vor. Stickstoff, Phosphat, Kalium. Es wird ganz, ganz, ganz viel mehr überall. Aber beim Stickstoff ist halt irgendwann Feierabend und Phosphat und Kalium ist halt immer noch mehr vorhanden. Das heißt, jetzt ist der limitierende Faktor der Stickstoff. Und im Wasser haben wir da zum Beispiel Nitrit, Nitrat, Ammonium. Und jetzt kommt es, warum sich das Cyanobakterium trotzdem ausbreiten kann. Denn das Cyanobakterium, das liegt so in so Ketten vor und mittendrin haben die so eine Organelle und die heißt Heterozyste. Und diese Heterozyste kann was richtig Krasses, und zwar elementaren Luftstickstoff fixieren. Das heißt, während alle anderen Bewohner, also mehrzellige Algen und auch einzellige Algen in dem See sich nur von dem Stickstoff im Wasser ernähren können, kann das Cyanobakterium quasi den elementaren Luftstickstoff aus der Luft binden. Und deshalb haben die da einen Vorteil. Die haben also jetzt keinen limitierenden Faktor mehr, was alle anderen aber haben. Und deswegen können die sich auch so gut verbreiten, die Säcke. Und jetzt kommt aber jetzt noch ein Faktor dazu, und zwar, wenn die sich ja viel verbreiten, ne, dann sieht man ja diese Algenteppiche auf den Seen. Und was passiert, weil wie gesagt, Cyanobakterien betreiben ja wie alle anderen eben auch Photosynthese. Wenn die jetzt aber den kompletten See bedecken, was können die anderen jetzt nicht mehr?
Da kommt kein Sauerstoff mehr runter.
Die können keine Photosynthese mehr betreiben. Da ist kein Licht mehr da. Ne? Und natürlich auch kein Sauerstoffeintrag mehr. Ne? Es wird nicht mehr so gut umspült und so weiter. Das heißt aber, die Cyanobakterien können das halt auch für sich nutzen. Sprich, die mehrzelligen Algen oder auch die einzelligen Algen, die sterben jetzt ab. Und können ja, dadurch, dass die absterben, auch wieder das, was die dann abgeben, also auch wieder Stickstoff, Phosphat und Kalium, auch wieder für sich nutzen. Und deswegen ist das so eine blöde Geschichte mit den Cyanobakterien. Aufgrund der Heterozyste, die sind nicht nur angewiesen auf den Stickstoff im Wasser, sondern haben den Vorteil durch die Heterozyste mit dem elementaren Luftstickstoff und können sich halt richtig schön ausbreiten. Und jetzt kommt noch der Klimawandel hinzu. Natürlich haben die halt auch ein tolles Optimum und haben, wenn die Temperaturen höher sind, eine viel höhere Teilungsrate. Ja, und das spielt uns halt nicht in die Karten. Und deswegen wird das halt immer mehr, da sich die Cyanobakterien ausbreiten und wir Jahr um Jahr wahrscheinlich das häufiger hören, das Badeseen, ja, dass man da nicht mehr drin baden darf und auch keine Hunde mehr drin schwimmen lassen darf.
Frage.
Ja.
Kann man das bekämpfen, das Zeug?
Also, ich kenne das aus den Niederlanden beispielsweise, dass die so lustige Sachen machen, wie mitten auf dem See wie heißt das, so große Brunnen installieren, sag ich mal gesehen, damit halt das immer wieder aufgewirbelt wird und die anderen eben auch wieder Photosynthese betreiben können und es wieder Nährstoff und Sauerstoff eingetragen wird.
Wie so großer Wasser, Teichfilter quasi, der so
ja, genau.
mit Sprengkleidern dann so Wasser aufwirbelt.
Genau. Da gibt es halt abgefahrene Sachen, weil die Niederlande haben damit halt ein riesiges Problem. Und also in den Niederlanden ist halt wirklich viel krasser als bei uns, aber bei uns wird es halt auch ankommen, auf jeden Fall. Bin ich mir sehr sicher. Sieht man ja schon. Und genau zu diesem Thema habe ich dann für übernächste Woche noch was, weil es gibt nämlich tolle Filtrierer im See und wenn die auch noch wegfallen, dann haben es die Cyanobakterien eben auch noch mal leichter. Aber dazu dann in 2 Wochen. Ja, das war der Hintergrund.
Spannend.
Das Übel.
Jetzt hast du die ganzen Sachen weggelassen, die ich gedacht habe, die kommen.
Was hast du denn gedacht, was kommt?
Was übers Gift zum Beispiel.
Ja, das sind halt eben alles Sachen, die kann man ja nachlesen, ne?
Ja, aber wir sind ja auch ein Hunde-Podcast. Wir müssen zumindest kurz was dazu sagen.
Ja, aber also, ne, ich habe ja den Artikel verlinkt und ich wollte ja eben in den Hintergrund gehen, warum das überhaupt so ist, weil das sind ja Infos, die kriegt man ja nicht überall.
Die stehen dann da nicht.
Die stehen dann nicht.
Das stimmt. Ich habe mir eine kleine Chemierunde mitbekommen.
Ein bisschen Biochemie.
Ja. Ich hab mal parallel so ein bisschen geguckt, was die Viecher noch so können.
Ja.
Hast du das auch gesehen mit diesen kugelförmigen Kolonien?
Nee.
Dass die so Bällchen bilden können? Also, ich kannte das vorher auch nur so als Teppich. Mhm. Aber unter bestimmten Bedingungen bilden die wie so runde, so Knallerbsen, die so 1 bis 2 Zentimeter groß sind. Also wirklich, ne, wenn man überlegt, das ist ein Bakterium, bildet das so Kolonien, die halt recht groß werden können.
Aber das ist ja dann noch im Endeffekt das, was man dann mit bloßem Auge sehen kann, ne?
Genau, und das fand ich ganz spannend, dass man dann auch mal wirklich was mit bloßem Auge sehen kann.
Siehst du ja, und ne? Das ist ja der ganze See ist ja dann bedeckt.
Ja, yeah, also dieser Film, ja, aber das ist ja schon was sehr Abstraktes. Mhm. Also ich finde, okay, man sieht das irgendwie und weiß, dass es das ist, aber es ist ja was sehr Abstraktes. Und wenn man dann wirklich mal so eine kleine Kolonie sehen würde, ich habe das selber noch nie live gesehen, so eine Kolonie, würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wie das so live aussieht, dass Bakterien eben so große Kolonien bilden können, dass man das wirklich, dass sie Formen bilden und so, das fand ich jetzt auch ganz spannend und kannte ich von den Cyanobakterien auch nicht.
Mhm.
Und ich habe rausgefunden, warum sie Cyanobakterien heißen, obwohl sie nicht blau sind.
Und warum?
Naja, sie haben neben den anderen Photosynthese-Farbstoffen auch Phycocyanin und das ist blauer Farbstoff.
Ah.
Den sieht man halt nur nicht.
Ja, was bei denen zum Beispiel auch krass ist, ist, die haben wie so eine Art Sonnencreme auf sich drauf, was die dann auch wieder vor der Hitzeeinstrahlung schützt, also vor dem UV, macht die unempfindlicher
was,
dagegen.
Was ist das genau, weißt du das?
Das
also
weiß
ich brauche jetzt
nicht.
Keinen genauen Stoffnamen, nee. Aber irgendwie in welche Richtung es geht, wäre
gar keine Ahnung.
Weil das haben ja einige, also Pflanzen haben das sehr viele, die so eine Schutzschicht quasi für, also gegen Sonneneinstrahlung. Aber deswegen wäre interessant, ob das vielleicht ein ähnlicher Stoff ist. Aber gut, das muss ich dann selber nachgucken.
Ja.
Wie ihr auch alles weitere nachgucken
ja,
müsst.
Ja, ich kann ja kurz.
Seid nicht so faul.
Ja, ich kann ja was
dazu Jenny
sagen.
Verlinkt euch schon alles.
Also, ne, was das Cyanobakterium halt macht, also die halt toxisch sind, die halt eben Toxine produzieren können. Also es kommt halt zu Leberschäden und Schädigung im Nervensystem. Es kann zu Hautreizungen führen, Durchfall, Erbrechen. Und kleine Kinder und Hunde, für die ist halt echt gefährlich, weil die ja tendenziell eher auch mal das Wasser abschlucken. Und dann kann es halt auch wieder zu Leberschädigungen und zu Krämpfen kommen. Ja, und das ist halt richtig blöd.
Da habe ich vielleicht eine Überleitung zu unserer nächsten Folge.
Oh, was denn?
Um das Ganze jetzt ein bisschen aufzulockern, erzähle ich vielleicht noch kurz, was man sich alles so in einem Teich holen kann. aus meiner Erfahrung. Und zwar war ich, das ist jetzt schon mittlerweile 8 Jahre her oder so.
Aha. Was
also
ist
da habe ich noch
passiert?
In Bochum gewohnt. Habe ich Amphibien kartiert.
Mhm. Überraschung.
Überraschung. Kriegt ihr in der nächsten Folge ganz, ganz viele schöne Geschichten vom Amphibienkatzen, weil da passieren mir immer die lustigsten Sachen. Genau. Ich war Moorfrische kartieren und war auch zur guten Zeit da. Also wenn sie blau sind, können wir vielleicht noch mal eine Extra-Folge zu machen, wenn es dann soweit ist im Frühjahr.
Oh ja.
Und ich hatte zu kurze Gummistiefel an. Und du musst halt eben bei der Moorfrosch-Suche die Laichballen kartieren. Also suchst halt den Laich und musst das aufschreiben. Und das war, wie der Name schon sagt, ein sehr mooriges Gewässer. Und ich musste den ganzen Tag, also es waren super viele Gewässer, und ich habe den ganzen Tag da gesucht. Und ist die Vogeluhr noch? Ja, habe den ganzen Tag gesucht und durch, bin durchs Wasser gewartet mit viel zu kurzen Gummistiefeln. Also die sind mir halt komplett die ganze Zeit vollgelaufen, bis ich immer gesagt habe, so jetzt reicht's mir, ist mir egal. Also ich hatte den ganzen Tag nasse Moorfüße und bin dann nach Hause und hab mich halt oberflächlich abgeduscht, hat aber scheinbar nicht gereicht, weil es lebte irgendein Bakterium in diesem Moorgewässer, was ich dann in meine Haarporen? Wie nennt man das denn?
Poren.
Das
ist richtig.
Poren. In meine Poren gesetzt hat und da irgendwie lustigen Kram verursacht hat, weil ich hatte auf einmal auf beiden Seiten richtig, richtig Ausschlag. War damit auch beim Hausarzt, weil ich nicht wusste, so, hey, was ist das? Und dann habe ich ihm musste ich ihm mal irgendwie erklären, was ich so getrieben habe. So, ja, ich war letztens im Moor. Die ganze Zeit, den ganzen Tag da im Wasser, musste irgendwie da kartieren halt, musste da Laichballen zählen und wurde halt die ganze Zeit Kontakt mit diesem Wasser, hab mich danach zwar geduscht, aber scheinbar hätte man das richtig, richtig schrubben müssen. Oder vielleicht waren sie einfach schon zu lange, war ich zu lange ausgesetzt. Auf jeden Fall hatte ich dann da einen Arschschlag von, den ich aber super schnell im Griff wieder hatte mit irgendeiner antibakterielle Creme halt, die habe ich 2 Tage benutzt, danach war das wieder gegessen. Also war jetzt nichts Schlimmes, aber das war eine Geschichte dazu, wie, was man sich alles mal so im Wasser besorgen kann.
Ja, also ich weiß nicht, aber seit meinem Biologiestudium habe ich wirklich Respekt davor, im See schwimmen zu gehen, ne? Das Einzige, was ich da ein bisschen niedlich finde, ist das Bärtierchen. Aber ansonsten alles irgendwie spooky, muss ich sagen.
Ja, kann auf jeden Fall, also bei uns geht's noch. Ein Tropen ist böser, bei uns ist es eigentlich, ist ja nicht schlimm, also bei uns ist ja harmlos, aber.
Aber dafür kalt.
Genau. Dafür kalt. Außer im Moorwasser. Naja. Das war die kleine Überleitung, mehr davon beim nächsten Mal. Hast du noch was?
Nö. Ich bin ready. Hab alles
ich
erzählt.
Ich auch. Genau, kurzer Disclaimer, wenn ihr irgendwas Komisches im Hintergrund hört, das ist die Dipsy, die sich immer irgendwie, wenn ich spreche, anfängt zu kratzen oder zu schütteln, wie gerade. Genau, aber dann wisst ihr, das ist ein Hund.
Ja, gut. Ist ja auch Naturpodcast mit Hund, ne?
Mit Hund, genau.
Sehr gut.
Guti.
Dann, Niklas, wir hören uns nächste Woche.
Woche.
Bis dahin, macht es gut.
Bis dahin. Ciao, ciao. Tschö.